Ihr lieben Geschwister, ich kann mich den Eingangsworten nur anschließen hinsichtlich der Temperatur. Und ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel, wenn ich das hier hemdsärmlich stehe. Ja, das ist nun mal so. Wir sind mit den Dingen des Alltags belastet. Und wir leben darin. Und da bleibt es nicht aus, dass wir einen Orientierungspunkt suchen. Mir wird der eine oder andere sagen, ja, das wissen wir, Orientierungspunkt haben wir, ja. Sonst wären wir jetzt nicht hier, aber ist das immer so einfach, diesen Punkt auch zu sehen, beziehungsweise ihn im Blick zu halten. Und ihr seht, ich bin bisweilen auch ein sehr altmodischer Mensch, weil hinter mir ist kein Bild und andere Hilfsmittel habe ich auch nicht. Schön wäre es ja gewesen, aber ich besitze sie einfach nicht. Also muss ich mich so darauf verlassen, so wie es früher eben war. Habe mich diesen modernen Dingen, habe ich jetzt hier nicht zur Verfügung, obwohl ich täglich damit umgehen muss. Orientierung. Das heißt also, ich muss mich ganz normal und orientieren, so wie ich es gewöhnt bin. Und wenn ich sage, dass ich manchmal etwas altmodisch dahergehe, dann muss ich das auch so sagen, ich kannte es noch so, dass mich eine Schriftstelle, dass mich ein Wort, dass mich eine Begebenheit darin gebracht hat, darüber nachzudenken und das dann eben auch meinen Geschwistern mitzuteilen und so das Wort zu verkündigen. Vielleicht ist mir es nicht gegeben, nach Plänen und nach Listen das zu tun. Darum bitte ich euch schon jetzt um Vergebung, wenn ich das ganz einfach so nach althergekommener Weise tue. Ja, wie sieht es aus mit Orientierung? Und die Begebenheit, die ich erwähnte, war folgendes. In meinem ganz normalen Arbeitsleben kam eine Firma und machte einen großen Aushub, weil dort etwas installiert werden sollte. Und die packten ein Gerät aus, wer es weiß, einen sogenannten Laser, und malt einen Punkt, nämlich dann genau dorthin, wo das Ziel liegt. Und sie fingen an und bockerten und machten und haben dabei nicht bedacht, dass auf dem Weg es zu einer Ablenkung kommen kann und kam wenig nur, aber eben für das Unternehmen falsch raus. Dann nahm der andere seine Schnur, befestigte sie an einem Pflock, rammte ihn in den Boden, spannte sie und dann war es geschehen, das Ziel war in Ordnung. Nun gut, man nimmt das mit nach Hause und dann sehe ich einen Bericht. Und dann untersucht man, was passiert, wenn unsere Welt bzw. unser Land plötzlich keinen elektrischen Strom mehr hätte. Nun interessiert mich das sowieso. Und dann sagt einer, ja, dann haben wir ganz einfach nach 3 Wochen völlig die Orientierung verloren. Weil unsere Orientierungspunkte alle daraufhin ausgerichtet sind. Näheres will ich jetzt gar nicht erläutern, dass es da auch noch andere Sachen gibt, die man benutzen kann. Also, Orientierung ist wichtig. Und ich dachte so, wenn ich es global sage, ich richte mich ganz einfach nach diesem und jenem aus, dann kann es mir passieren, dass irgendwo ein Stein im Weg liegt und ich meine, in die richtige Richtung zu laufen, aber falsch rauskommen. Ich habe 2003 schon einmal über eine Stelle nachgedacht. Die fiel mir hier wieder auf. Und zwar, die kennen wir alle, ich möchte sie lesen, die steht im Alten Testament. Und zwar im 2. Könige 5, Vers 1, ab Vers 1. Und Naaman, der Herr Oberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben und der Mann war ein Kriegsheld. Und jetzt kommt's aber aussätzig. Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen, weggeführt. Und sie diente der Frau Naamans. Und sie sprach zu ihrem Herrin, ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sprach, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sprach der König von Syrien, geh, zieh hin, und ich will an den König von Israel einen Brief senden. Und er ging hin und nahm mit sich 10 Talente Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreitest. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich Gott, um zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Mann von seinem Aussatz zu befreien? Aber gewiss, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass an mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Und Naaman kam mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisas. Und Elisa sandte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder werden und du wirst rein sein. Da wurde Naaman zornig und zog weg und er sprach, siehe, ich hatte gedacht, er wird gewiss zu mir herauskommen und herzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und er wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussatzigen heilen. Sind nicht Abana und Barba die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich und zog weg im Grimm. Da traten seine Knechte herzu und redeten zu ihm und sprachen, mein Vater, hätte der Prophet etwas Großes zu dir geredet, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, bade dich und du wirst rein sein? Da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan 7-mal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er war rein. Bis hierher. Diese Stelle ist uns bekannt, jedenfalls den meisten bekannt. Ich habe sie trotz alles des Zusammenhangs wegen nochmal vorgelesen. Was lesen wir am Anfang? Wir lesen von einem Mann in einer angesehenen Stellung. Ein Mann, der ein großer Held war in den Augen der Menschen. Ein Mann, der Autorität besaß. Ein Mann, der sicherlich auch tapfer und furchtlos war. Alles, was man zu der damaligen Zeit als erstrebenswert und als sinnvoll und als wünschenswert vielleicht auch dachte und hielt. Und es macht ja keinen Sinn, wenn man sich unbedingt mit dem Sachen auseinandersetzt, die damals waren. Es liegt ja auch für uns irgendwo immer ein Sinn. Und wir kennen selber solche Leute in unseren Tagen, die gerade diese Bedingungen erfüllen, auch heute noch. Nun, es gibt vielleicht weniger Kriegskämpfer, die wir so persönlich kennen, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die uns nahestehen und von dem wir sagen, so könnte, also das ist fast erstrebenswert, was der hat, dem gelingt ja alles, der hat vor nichts Angst und hat den Durchblick. Tapfer, furchtlos, volksnah, mit denen kann man reden. Da ist sie richtig nett. Und dann kommt plötzlich die Einschätzung und dann steht hier, aber aussätzig. Das war in der damaligen Zeit nicht selten und sehr oft, wenn nicht überhaupt, das Todesurteil. Aussatz wurde lange verbogen und wenn es dann gar nicht mehr ging, dann hieß das außerhalb der Gesellschaft. War so vorgeschrieben. Außerhalb der Gesellschaft. Allein und eigentlich bloß warten, bis der Tod kommt. Rettung am wenigsten aus Menschensicht. Wenn sowas war, dann müssten sich diejenigen zeigen und prüfen lassen, um wieder in die menschliche Gesellschaft aufgenommen zu werden. Und das geschah selten genug. Isolation, unheilbar, tödlich. Und da geht es los schon, wenn wir unsere Mitmenschen bedenken und dies wir sehen und denn alles, wenn sie uns so erstrebenswert erscheinen und allem drum dran und dann wissen, dass diese Menschen eigentlich verloren sind. Und ich selbst kenne einen Mann, unmittelbar, wie würden wir heute sagen, ein dufter Typ. Umgänglich, intelligent, bekommt eine schreckliche Nachricht, beziehungsweise eine schlimme Nachricht. Sehr schwere Krankheit. Und man weiß nicht, ob die Krankheit überleben wird. Und als das bekannt wurde, hat einer zu ihm gesagt, ich weiß, dass du nichts davon hältst, aber ich bete trotzdem für dich. Hier kann man darüber nachdenken und das untersuchen, ob das überhaupt Sinn hat, wenn jemand Gott ablehnt, dann für ihn zu beten. Aber zumindest hat er etwas gesagt bekommen, du, da gibt's noch etwas. Denk da mal drüber nach. Und der ganz kalt und eiskalt selbst in dieser Situation sagt, wenn es deinen Gott geben würde, dann würde er sowas nicht zulassen. Das heißt also, übersetzt, ganz einfach die Türe auf mit dem Fuß und rausgetreten. Diese Chance nicht genutzt bis jetzt. Und dann erscheint uns noch eine andere Person. Wir lesen davon, dass die Aramäer auf Raub aus waren und hatten ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das hat im ersten Mal nichts mit Krankheit zu tun, aber mit den Lebensumständen, unfreiwilligen Lebensumständen, gefangen, weggeführt. Also nicht gesagt, so kommen wir mit auf Austausch oder sowas, sondern nein, wider den Willen, raus aus der Umgebung, weg von den Bekannten, von den Verwandten, von denen, die vielleicht Halt gegeben haben, von dem, was sie kannte, unfreiwillig, auf sich allein gestellt. Und ich habe mit einem Mal gesprochen, der kam aus einem anderen Land, man hat es erst gar nicht gemerkt, und da sagte, ja, das ist eben so, ich fühle mich ja schon ganz wohl, aber meine Heimat ist immer noch die alte. Da kam dort unten bei Hanoi irgendwo her. Auf sich allein gestellt. Und da kann man sich vorstellen, dass dieser diese Person, ob nun Mann oder dieses junge Mädchen, dass die nicht gerade gut zu sprechen wäre auf diejenigen, wo sie sich jetzt befand, auf ihre Räuber sozusagen. Aber sie diente bei der Frau des Naaman. Also auch keine gehobene Position oder ähnliches, sondern Dienst. Dienen. Ich dachte so daran, liebe Schwester, nimmt es nicht übel, aber dass es nun gerade ein junges Mädchen war, da gestanden hätte, ja, und man führte einen prächtigen Jüngling, hatte man geraubt und ihn in Dienst gestellt. Aber nein, vor dem ersten Moment ein Mädchen. Und schon hast du so einen Blick, zierlich, schutzbedürftig. Beim jungen Mann hätte man gesagt, setz dich durch, hier. Ja. Verkauft und somit ihre Persönlichkeitsrechte beraubt. Tiefer geht's eigentlich nicht mehr. Nicht mal die Persönlichkeitsrechte hatte sie. Und sie hätte viel, viel mehr Grund gehabt, an sich zu denken. Sie hätte viel, viel mehr daran zu denken, vielleicht auch so, wenn es einen Gott geben würde, dann würde er das nicht zulassen. Und was sagt die? Und sie sagt zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, damit er ihn von seinem Aussatz befreit. Und jetzt komme ich auf meine eingangs erwähnten Worte mit diesem roten Punkt zurück. Dieses Ziel, diese Ausrichtung. Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten. Und das ist so eine Aussage, die auf das Ziel so hinweist. Sie sagt nicht, ach, der heißt, wir könnten es ja mal versuchen. Da ist einer, da habe ich schon davon gehört, vielleicht kann der was machen. Das ist so die Sache, die wir heute so erleben. Versuch's doch mal. Ruf doch dort mal an. Und wenn du dem das erklärst, vielleicht lässt er sich umstimmen. Nein, sie sagt, da ist einer. Ganz bestimmt. Und bewusst, in ihrer, sagt sie das, in ihrer Situation und noch nicht mal für sich, sondern für den anderen. Und sagt, da ist einer, der kann dir helfen. Da steht nicht, ja, dir hilft er vielleicht, mir hat er nicht geholfen. Nein, ganz bewusst, da ist einer, der kann dir helfen. Der hat die Verbindung, der ist im Auftrag hier. Der ist ein Prophet. Es war ein ganz einfacher Glaube und ein einfacher Rat. Das Mitgefühl und die Anteilnahme am Zustand ihres neuen Herrn, also Dienstherrn. Sie hat nicht gesagt, ja, wenn du mich freilässt, dann sag ich dir's. Wenn du mir das und das tust, dann sag ich dir's, stell ich dir die Verbindung her. Das erleben wir heute. Habe ich Ihnen geholfen? Habe ich Ihnen Nachlass gewährt? Dann bitteschön, dann erwarte ich das aber auch, dass Sie mir das und das dafür tun. Selbstlos, nicht an sich denkend, nicht was dabei rauskommt, sagt sie. Zorn wäre da angemessener gewesen. Ich wüsste, von mir, wenn ich jetzt über mich, meine Situation nachdenke, ich hätte wohl auch erstmal drüber nachgedacht, ob ich nicht gesagt hätte, ja, bitteschön. Nein. Sie lässt ihn Anteil haben. Und sie war sich ihrer Sache sicher. Ich bin so beeindruckt davon. Ich bin so beeindruckt davon, dass selbst schon im Alten Testament schon dieser Hinweis kommt, dass Gott helfen kann. Und dass man ganz darauf vertrauen kann, dass er das tut. Der Herr Jesus war noch nicht am Kreuz. Er hat die Sünden noch nicht weggetan. Aber ihm wird schon die Sicherheit gegeben, wenn du dich an Gott wendest, dann kommt dir Hilfe. Und Naaman ging hin und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Naaman geht zu einem, der eigentlich in der gleichen Situation steht. Berichtet es einem Herrn und sagt, so hat das Mädchen geredet. Er geht nicht hin, sondern er geht erst zum Nächsten. Und so wie das ist, wir lesen es ja dann weiter, die beiden Könige machen einen Austausch miteinander. Wir würden heute sagen, sie kommunizieren miteinander, finden aber keine Lösung. Nein, im Gegenteil. Sie kommen nicht etwa ins Nachdenken und sagen so, sondern sie fühlen sich in ihrer Ehre beeinträchtigt und gekränkt. Es läuft das übliche Programm ab. Kennen wir. Missverständnis. Der will mir ja nur das, damit ich stolpere. Da will man ja nur eins einwirken, kennen wir im täglichen Leben. Und ich habe manchmal so den Eindruck, können wir auch in unserem normalen Christenleben auch. Ausgerechnet der. Was muss ich tun, um errettet zu werden? Im weiteren Verlauf stellt sich die Hilflosigkeit dieser mächtigen Dauer. Da sagte der König von Aram, geh hin, zieh hin und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Nun, Wechselkleider waren damals wahrscheinlich auch sehr wertvoll, aber das andere, schon wenn man den genauen Wert jetzt nicht gleich weiß, ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, aber schon vermittelt einem das ja schon, das war bestimmt eine ganze Menge, eine Riesenmenge. Und der Versuch, den anderen und die Hilfe sich zu erkaufen, war er wirklich der Meinung, dass das alles über menschliche Maßstäbe sich regeln lässt, dass da der König was machen kann auf der anderen Seite, wenn ich ihm gut stimme, hat es schon gelangt, dass ich mich dem mehr oder weniger feindlichen König entgegengehe und ihn um Hilfe bitte? Ist das schon Herablassung genug? Und dann gebe ich ihm noch so einen großen Schatz, dann muss er doch, wenn da was hilft und wenn da was geht, dann muss er doch seine Kontakte und seine Macht ausspielen können. Vielleicht kann er diesem Propheten anweisen, zu sagen, wie geholfen werden soll. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so, wir haben es jetzt gelesen, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Das ist ja, wie wenn ich heute zum Arzt gehe, und darauf warte, dass er mich von meiner Krankheit befreit. Bei der Krankheit mag das gehen. Aber hier sehe ich noch etwas anderes. Von meinem Aussatz befreit. Das konnten selbst die reichsten Leute in den wenigsten Fällen. Aber hier steht hier nicht der Aussatz von dem, was später dann unser Herr Jesus am Kreuz gemacht hat. Und zwar von der Sünde befreien. Ist diese nicht genauso tödlich und von niemandem anderen zu bekämpfen? Vollkommen falsch eingeschätzt. Es geht auch heute nicht, dass ich heute mit irgendwelchen Gütern und mit irgendwelchen Werten mir die Befreiung von der Sünde erkaufen könnte. Und oftmals ist das für jene sehr schwer zu verstehen. Bis jetzt ging doch alles mit Geld. Ach, na ja, und das Richtige angewandt und die richtige Beziehung, dann klappt das schon. Das wird sicherlich nicht derjenige sagen, der draußen auf der Straße sitzt mit dem Hut, sondern das wird denjenigen, der eben auch so wie bei einem Naaman geht, alle Fäden in der Hand hält, finanziell sowieso keine Probleme hat und für ordentliche Behandlung mal was hinlegt. Das geht bei der Sünde nicht. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Das war ja im ersten gedacht richtig, dass er sagte, bin ich denn Gott, der nur sowas bewerkstelligen kann und von dem nur so die Hilfe kommt? Aber eben dann, das Zweite, was er dann meint, in diesem Hilfeersuchen des anderen, zu meinen, es ist ein Angriff auf seine Person, wenn sowas Hinterlistiges vermutet. Wenn dir heute jemand Hilfe anbietet, das ist ganz speziell für diejenigen, die es eben noch nicht erfahren haben, wenn dir jemand Hilfe anbietet, dann vermute keine doppelten Boden oder keine Falltür. Sowas in dieser Richtung, wie man oft denkt, ja, die wollen ja nur an mein Geld, die wollen ja nur meine Position, die wollen sich bei meiner Frau einschleichen. Das ist es nicht. Es wird dir Hilfe angeboten. Hilfe, nicht die Heilung, sondern die Hilfe dazu. Und als geschah, als der Mann Gottes hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Also Elisa, Entschuldigung, hatte ich jetzt ja vergessen. Ja, Elisa sagt das. Versuch's doch, mit anderen Worten. Versuch's doch. Lass ihn doch kommen und er wird erkennen. Und dann ist das dieser zweite Punkt, wo ich sage, der fest an der Wand steht und dir die Richtung gibt. Nicht nur, dass das Mädchen gesagt hat, da ist einer, sondern den sie gemeint hat, der sagt auch, da ist auch einer. Da ist einer, der das kann. Und keinen Zweifel daran lässt. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Das ist die ganz wichtige Erkenntnis, dass wir das so vermitteln und dass das so an uns sichtbar wird. Das ist nicht immer leicht. Ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die am Ende ihres Glaubenslebens gefragt haben, es ist doch so, und damit meinten, dass sie nicht das falsch geglaubt haben. Und ihm man dann sagen konnte, du hast recht, du bist errettet. Und dann waren sie froh. Und manch einer war das als letztes Wort gehört, bevor er eingeschlafen ist. Wir müssen Zuversicht an uns sehen lassen. Nicht nur Zuversicht, sondern Gewissheit. Auch wenn es uns schlecht geht. Wir müssen das so vermitteln. Und dann ist es auch kein Problem mehr, wenn jemand gerade erst zugegriffen hat, gerade erst bekannt hat, gerade erst den Weg des Glaubens geht und von der Seite plötzlich so einen Seitenhieb bekommt. Und dann fragt, es war vielleicht doch nicht das Richtige. Gewissheit. Da kam Naaman mit seinen Pferden, mit seinen Wagen und hielt am Eingang des Hauses von Elisas Haus, brachte das alles mit Und jetzt erwartete er natürlich die ganz große Sache. Das war er gewohnt. Jetzt erwartete er, wie das alles abzulaufen hat. Hatte gedacht, da kommt jemand und macht mit kreisenden Bewegungen und irgendwelchen Formeln dazu, sagend, jetzt die ganz große Heilung. Es musste ja so sein, es wäre ja auch seinem Grad und seinem Rang entsprechend wohl auch angemessen. Und da kriegt er gesagt, steige in den Jordan und tauche dich 7-mal unter. Nun habe ich das mal gelesen, dass zu diesem Zeitpunkt der Jordan nicht unbedingt der sauberste Fluss gewesen wäre. Und ich dachte so für mich, ja, ich kann das schon ein ganzes Stück verstehen. Es ist schon ein Unterschied, ob du im Starnberger See getaucht wirst oder ob man dich in die Chemnitz drückt. Vielleicht hättest du damit auch ein Problem, menschlich. Aber nein. Und das bringt Naaman auch so zum Ausdruck. Haben wir nicht andere Flüsse? Zwei werden hier genannt. Haben wir nicht andere Flüsse? Muss ich dann nach Israel? Ausgerechnet dorthin in den Jordan. Das hätte ich nicht erwartet. Ist das keine? Das ist doch sowas wie eine Demütigung. Mich, der überall beliebt ist und bekannt ist. Die Persönlichkeit. Wir haben vielleicht heutzutage nicht so den unmittelbaren Anspruch wie damals die Diener Obersten. Jedenfalls wir hier nicht. Aber eins wird deutlich. Vergebung hat erste Voraussetzung. Das ist die Selbstaufgabe. Was machen wir in der Bekehrung? Wir bekennen, dass wir Sünder sind und dass wir umdrehen. Wir geben uns gewissermaßen völlig auf. Und später machen wir das auch mit dem Bekenntnis in der Taufe, dass wir sagen, gestorben, das alte Ich gestorben mit Jesus Christus und aber auch wieder auferstanden. Aber zuerst ist die Selbstaufgabe, die völlige Null. Wer meint, na gut, ein bisschen gebe ich zu und das andere, das kehre ich unter den Tisch, der wird damit keinen Erfolg haben. Und Naaman, ja, der wusste das auch. Ihm wurde gesagt, du musst hierher, du musst 7-mal tauchen und dann wird dir geholfen. Es wurde ihm das Fleisch wie das eines jungen Knaben. Ich möchte es anders sagen, und zwar, es ging von vorn los. Haben wir das auch erfahren? In unserer Bekehrung, in unserer Taufe, in unserem neuen Anfang mit unserem Herrn Jesus Christus? Da ist das erste, und ich kann mich da noch richtig daran erinnern, auch wenn es schon, ja, die Zeit, wo es her ist, man in Jahrzehnten rechnet. Du hast gedacht, jetzt geht alles völlig anders los und warst erstaunt, als du in den Spiegel guckst, dass du eigentlich noch genauso ausgesehen hast wie vorher. Du warst ein neuer Mensch. Du hast dich frei gefühlt. Du hast gewusst, jetzt geht alles wieder neu los. Jetzt hast du diesen Punkt dort an der Wand. Jetzt hast du diesen Punkt, wo du dich orientieren kannst. Der Laufweg ist klar. Die Linie ist klar. Aber wenn du anfängst, weil Hindernisse auf diesem Weg sind, diesen Punkt einfach zu verrücken, damit du merkst, aha, du läufst falsch, dann rücke ich eben einfach das Ziel ein Stück rüber, dann bin ich wieder richtig. Wird mir jeder zugestehen, wenn ich sage, das ist eigentlich Unfug. dann läufst du in die falsche Richtung. Dann wähnst du dich auf dem richtigen Weg und du läufst in die falsche Richtung. Welche unvorstellbare Freude muss dieser Naaman empfunden haben, als er das gesehen hat. Wir wissen, dass nach dem Geschehen von Golgatha die Sache eine ganz andere Dimension bekommen hat. Nämlich die Dimension der Errettung, die Dimension des Wegnahmens, Wegnehmens der Sünde und der völligen Auslöschung. Selbst unsere Computerspezialisten wissen, wenn du heute eine Festplatte löschst, dann gibt es Möglichkeiten, diese Sache wiederherzustellen oder viel davon wiederherzustellen. Wenn dein Sündenregister gelöscht wird, beziehungsweise jemand da ist, der dich verteidigt, dann will ich ihrer Sünden nie mehr gedenken, heißt es. Das heißt, die sind weg. Die sind fort und sind gelöscht und keiner holt sie wieder herzu. Also haben wir Acht, dass unsere Ausrichtung, unser Punkt immer dabei an der richtigen Stelle bleibt, dort, wo wir ihn vorgefunden haben. Dass wir ihn nicht selber folgen. Dass wir den bequemen Weg gehen wollen und meinen, heute ist alles moderner. Die Richtung stimmt ja. Ich laufe ja trotzdem noch nach links. Aber jeder, der mal in der Mathematik was gehört hat, weiß, wenn ich jetzt anfange, den Winkel nur einen Grad zu verrücken, auf die Länge der Zeit komme ich wohl ganz anders raus, obwohl ich gar nicht hin wollte. Richtung und Richtungssinn nennt man das, glaube ich. Warum ist das so wichtig? Weil diese Dinge, die wir jetzt gehört haben, eine gewisse Verbindlichkeit fordern. Es ist verbindlich, wenn ich sage, Herr Jesus, ich gehe mit dir. Es ist verbindlich, wenn ich sage, ich bin mit dir gestorben und mit dir auferstanden. Es ist verbindlich, Sie sagen, ich bin mit dir gestorben. Manchmal hat man so den Eindruck, wir würden gern den ersten Teil weglassen. Uns ist die Auferstehung und das Weitergehen, die Zukunft, ein viel hörenswerteres Thema. Und das hören wir viel eher. Vielleicht gibt es einen Weg, das andere zu umgehen. Nicht vor umsonst hat der Herr, als er mit den Jüngern sah und das Mahl eingesetzt hat, die Reihenfolge festgelegt. Erst das Brot und dann den Kelch. Zuerst der Tod mit Blut, ohne dem geht es nicht. Wenn wir das vor Augen führen, wenn wir daran denken, dass wir das immer wieder und immer wieder verkündigen, dass wir das immer wieder sagen, dass wir damit diesen roten Punkt festlegen, das Ziel festlegen, es fest zementieren, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn wir aber anfangen und sagen, naja, gut, das ist schon, aber es ging ja weiter, natürlich ging es weiter. Und natürlich ist das in Ordnung. Und natürlich ist das fein und gehört auch mit zum Ziel. Aber wir können nicht anfangen, das Ziel Spalt zu spalten und meinen, ach naja, die Richtung stimmt ja schon irgendwie. Jesus Christus ist gestorben und wir mit ihm. Grundvoraussetzung. Wir sollten darüber nachdenken und sollten darüber zum Danken kommen. Zum Danken kommen, dass Gott seinen Sohn für uns geschickt hat. Und vielleicht fällt es uns dann leichter, auch so zu handeln, wie das Mädchen in dieser und jener Situation ganz einfach sagen, da ist jemand, der dir helfen kann. Und von da bin ich voll überzeugt. Und wenn ja auch das Universum erforscht und erforscht, wie lange die Erde noch zu leben hat und wie lange es die Sonne noch gibt und bis ans Ende des Alls denkt und allem drum dran. Ich glaube trotzdem, da ist einer, der kann uns von der Sünde retten. Es ist momentan so ein Trend, dass man Wege sucht, weil man meint, die Welt existiert bald nicht mehr lange und wir sind am Scheideweg und was man nicht alles hört und die abenteuerlichsten Geschichten, wie man sich dort auch außerhalb Mars, Mond, sämtliche Tunnel und was weiß ich nicht alles bewegen könnte und die Welt umsiedeln und ja und so mit dem Gericht und mit allem Irdischen entfliehen könnte und sagt im gleichen Augenblick drauf, da müssen wir aber erstmal Strukturen aufbauen, so wie auf der Erde. Also, der Mensch lernt nicht. Er hat nichts gelernt. Soll er doch wenigstens das festhalten, dass es wirklich einen gibt, der die Lösung hat. Ich kenne einen, der kann helfen. Und ihr sollt erkennen, dass einer ist. Das sind die beiden Grundwörter oder Grundsätze, die ich herausstellen möchte. Ihr werdet erkennen, dass einer ist. Und der Naaman erkannte, wie schön ist es, dass wir in unserem Erkenntnisstand und in unserem Entwicklungsstand und das, was uns Gott geschenkt hat, schön so weit vorgerückt sind, dass es uns vielleicht sogar leichter fällt als den Menschen damals und dass wir so darüber nachdenken können und dass wir das so erleben dürfen, dass wir die Veränderungen um uns nicht als Bedrohung und Angstmachendes sehen, sondern dass wir ganz einfach sagen, das Gute bewahre. Ich wünsche uns ganz einfach für die kommende Zeit, dass wir uns sicher fühlen, dass wir wissen, wir sind geborgen in Gottes Hand durch seinen Sohn Jesus Christus.